herzliches guten Morgen und grüß Gott auch von meiner Seite. Schön mal wieder in Dußlingen zu sein. Das Thema heute, was wir sind und haben. Es geht darum, was wir sind und haben in unserer Beziehung zu Gott durch Jesus Christus. Der Text aus dem 1. Petrusbrief, der uns hoffentlich Mut macht auf unserem Weg der Nachfolge. Eigentlich ist der ganze Brief eine Ermutigung. Also man könnte jetzt den ganzen Brief nehmen, aber dann wird es etwas länger heute und ich denke, Mittagessen ist nicht eingeplant. Ermutigung. Ermutigung ist aber nicht nur loben, nicht immer nur auf den Rücken klopfen. Ermutigung kann auch sein, dass mir jemand sagt, wo ich meine Macken habe und was ich besser machen kann. Das ist auch Ermutigung. Also nicht nur Honig um den Mund schmieren, vielleicht einmal freundschaftlich und gut auf die Füße treten und sagen, du solltest da ein bisschen was ändern. Und wer in seinem Leben was verändern will, vielleicht auch verändern muss, für den hilft es vielleicht, einfach mal Bilanz zu ziehen. Wo stehe ich gerade? Wo habe ich einen Halt in meinem Leben? Was stimmt nicht? Und dazu dieser Text. 1. Petrus 2, 1 bis 10, was wir sind und haben. Abgelegt habt ihr nun alle Bosheit, alle Arglist, Heuchelei, Missgunst und alle üble Nachrede. Verlangt jetzt wie neugeborene Kinder nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie heranwachst zum Heil. Falls ihr je geschmeckt habt, wie gütig der Herr ist. Wenn ihr zu ihm hintretet, zum lebendigen Stein, der von uns Menschen zwar verworfen wurde, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, dann lasst euch selbst auferbauen, als lebendige Steine zum geistlichen Haus, zu einer heiligen Priesterschaft, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus. Denn in der Schrift wird festgehalten, siehe, ich setze auf Zion einen Auserwählten, einen kostbaren Eckstein. Wer auf ihn vertraut, wird nicht bloßgestellt werden, wenn er an ihn glaubt. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar, für jene aber, die nicht glauben, gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Ein Stein des Anstoßes, ein Fels des Ärgernisses. Sie nehmen Anstoß, weil sie nicht auf das Wort hören. Doch eben das ist es, wozu sie bestimmt sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, ein Volk, das er sich zu eigen machte, damit ihr verkündet die Wohltaten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Ihr seid die, die einst kein Volk waren, jetzt aber Gottes Volk sind. Die einst keine Barmherzigkeit erlangten, jetzt aber Barmherzigkeit erlangt haben. Wenn man so direkt in Kapitel 2 einsteigt, muss man noch wissen, was in Kapitel 1 steht. Sonst verliert man den Anschluss. Ich mache es ganz kurz, eine Zusammenfassung. Kapitel 1 fängt eigentlich an, wie im Johannesevangelium Kapitel 3. Ihr seid von Neuem geboren, ihr habt ein Erbe im Himmel. Achtung, es kommen mancherlei Prüfungen auf euch zu. Also so ganz eben läuft es nicht. Es gibt ein bisschen rauf und runter. Der 1. Petrusbrief, er schreibt vom Ziel des Glaubens, das Heil eurer Seele. Das ist ein ganz wichtiges Anliegen. Und dann Kapitel 1 zeigt schon, es geht um das Handeln Gottes in Jesus Christus, die zentrale Offenbarung, worauf alle gewartet haben und in Jesus wird es sichtbar. Und dann diese ganz wichtigen Verse in 18 und 19, ihr wisst doch, also ich soll's wissen, ihr solltet's wissen. Ihr wisst doch, dass ihr nicht mit Vergänglichem, mit Gold oder Silber freigekauft wurdet aus einem Leben ohne Inhalt, wie es euch von den Vätern vorgelebt wurde, sondern mit dem teuren Blut eines makellosen, unbefleckten Lammes, mit dem Blut Christi. Und dann schließt Kapitel 1, das ist das Wort, das euch als Evangelium verkündet worden ist. Kapitel 1 schließt mit dem Evangelium, mit einer guten Nachricht. Und deshalb kann Kapitel 2 mit einer Aufforderung beginnen. Ein guter Zuspruch und dann kommt die Aufforderung. Aber es ist eine seltsame Formulierung. Da heißt es nämlich, abgelegt habt ihr. Das ist Vergangenheit. Also Leute, das ist doch schon passiert. Ihr habt es doch schon gemacht, aber einfach nochmal zur Erinnerung, einfach so zum Durchchecken, zum Prüfen, habe ich alles abgelegt, habe ich aufgeräumt in meinem Leben. Also ihr habt es doch schon längst hinter euch gelassen. Ja was denn? Alle Bosheit, alle Arglist, Heuchelei, Missgunst und üble Nachrede. Betrifft uns das? Alle Bosheit. Ich habe mal nachgeschaut im Duden, so was die Worte so eigentlich in der heutigen Sprache so bedeuten. Also Bosheit, das Böse sein, Schlechtigkeit, üble Gesinnung. Haben wir das alles weg? Ja, okay, kein Thema für uns. Arglist, das ist ja hinterlicht und heimtückisch. Nee, so schlimm, also ich gehe mal von mir aus, so schlimm bin ich da auch nicht. Ja, jetzt kam die Heuchelei. Autsch, Ewald. Verstellung, Vortäuschung nicht vorhandener Gefühle. Ah, schön dich zu sehen. Versteht ihr, was ich meine? Es gibt solche Augenblicke in unserem Leben. Das ist so. Das passiert. Missgunst. Hat jemand ein Problem mit Missgunst? Dann wartet drauf, wenn der Nachbar seinen neuen Brunnen im Garten aufbaut, mit dem neuen Auto vorfährt oder von seinem tollen Urlaub erzählt. Da kommt vielleicht ja noch was hoch. Schmeißt es raus. Und dann kommt noch üble Nachrede. Unzutreffende, meist abfällige Äußerungen über jemanden, der nicht anwesend ist. Das fand ich richtig gute Beschreibung. Wenn ihr etwas über einen anderen Menschen sagt, stellt euch immer vor, er sei anwesend. Und dann überlegt ihr euch, ob ihr das nur so sagen würdet, wie ihr es gerade sagt. Aber hier im Petrusbrief steht es ja, weg damit. Ja, warum eigentlich weg damit? Warum soll man das loswerden? Diese genannten Verhaltensweisen, vielleicht sind auch schon Charaktereigenschaften, die sind nicht, wie heißt es so schön in der modernen Welt, die sind nicht zielführend. Also die bringen uns nicht ans Ziel, die führen am Ziel vorbei. Jetzt machen wir noch kurz einen kleinen Sprachkurs, Englisch. Ein englisches Wort, das beschreibt, dass es am Ziel vorbeigeht. Drei Buchstaben. Kommt in der englischen Bibel vor. Sin. Sünde. Wir übersetzen es mit Sünde. Sin ist ein altenglisches Wort, das aus dem Bogenschießen kommt. Und zwar Sin bedeutet, ich habe an der tollen Scheibe vorbeigeschossen. Nein, Sinn, das englische Sinn, der Pfeil geht am Ziel vorbei. Und dann ist es egal, ob es ein Millimeter war oder fünf Meter. Ob der Pfeil zu kurz fliegt oder drüber hinaus. Am Ziel vorbei, Sinn, nicht zielführend. Das ist eine Beschreibung von Sünde. Und dann verstehen wir, der Hebräerbriefschreiber, der sagt, lasst uns ablegen alle Last und die Sünde, die uns so leicht umgarnt. So startet dieses zweite Kapitel mit dem Thema, Leute, räumt diese Sachen raus. Jetzt könnte es ja sein, dass das Thema Sünde oder ich soll mein Verhalten prüfen und ändern, einen stört und sagt, Mitch, hör auf damit. Okay, dann einen anderen Blickwinkel, einfach zum gleichen. Frage, wie möchtest du behandelt werden? Was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Oder tut es eben nicht? Bosheit, Arglist, Heuchelei, Missgunst, üble Nachrede. Wenn ihr nicht wollt, dass das die anderen tun, tut es einfach auch nicht. Es geht also relativ einfach. Lassen wir die Sachen weg. Warum sollen wir unser Leben als Christen aufräumen oder ändern? Warum eigentlich? Ganz einfach, damit wir das leben, was wir sind. Damit wir das leben, was wir sind. Es gibt verschiedene Lebensbereiche, zu Hause, bei der Arbeit, in der Gemeinde, im Straßenverkehr. Da wissen wir doch ungefähr, wie man sich zu verhalten hat und wie man sich verhält. Was zu tun ist. Aber jetzt aufpassen, bei der Nachfolge ist es etwas anders. Warum? Ich nehme das Berufsleben als Beispiel. Im Berufsleben verhalte ich mich entsprechend und tue etwas, um jemand zu sein, um jemand zu repräsentieren, um ein Ziel zu erreichen. Ich investiere, um die Position zu bekommen oder zu halten. Ich tue etwas, um es zu bekommen. Und bei der Nachfolge, ich tue es, weil ich bin, was ich bin. Ich bin ein Kind Gottes. Was wir sind Kinder. Wir werden geboren und dann gilt es, als Kind zu leben, Kind zu sein. Ich lebe nicht fromm, ich lebe nicht nach den Geboten der Bibel, um ein Kind Gottes zu werden. Sondern die Gebote, das was in der Bibel steht, ist mir wichtig, weil ich Gottes Kind bin. Ja, was ist jetzt der Unterschied? Der eine strengt sich an, um Gottes Kind zu werden, der andere lebt es, weil er Gottes Kind ist. Ganz einfach. Ich scheitere nicht mehr am Erreichen des Ziels. Der versucht, Gottes Kind zu werden aufgrund seiner guten Taten, der kann scheitern, der kann versagen und das Ziel nicht erreichen. Ich schaffe es nie, Gottes Kind zu sein. Wer aber Gottes Kind ist, und das sind wir, wenn wir von oben geboren sind, der scheitert nie am Erreichen des Ziels, aber er scheitert vielleicht an manchen Tagen an der Umsetzung, als Gottes Kind zu leben. Und das ist ein himmelweiter Unterschied. Frömmigkeit ist der Entschluss, meine Abhängigkeit von Gott als Glück zu bezeichnen. Ich lebe fromm, weil ich Gottes Kind bin, nicht um Gottes Kind zu werden. Und frommes Leben heißt, in Abhängigkeit mit Gott zu leben. Wir sind Kinder. Haben wir das verstanden, was das bedeutet? Also, immer Kind. Aber wenn man vielleicht Dinge tut, wo die Eltern dann die Haare zu Berge stehen, aber da kommen wir später noch drauf. Das ist für mich Evangelium. Wenn dieser Text sagt, ich bin Gottes Kind, das ist für mich entlastend. Und jetzt lebe als Gottes Kind, weil du es bist. Was sind wir noch? Wir sind lebendige Steine. Ein geistliches Haus. So wie wir uns hier versammeln, sind wir ein geistliches Haus. Sind wir lebendige Steine. Wir sind Bestandteil im Bau Gottes. In Gottes Augen sind wir wertvoll erachtet, ein Teil vom großen Ganzen. Wenn man jetzt das so mit den Steinen vergleicht, dann wäre es doch toll, wenn man so als lebendiger Stein im Haus Gottes, im Tempel Gottes, seinen Platz hat und da ist. Es gibt die tollen, schönen Jerusalemsteine, herrlich schön, und da kann man Mauern mitbauen, die sehen einfach toll aus, diese Gebäude. Ja, jetzt gibt es solche großen, tollen Steine. Und Herr, was bin ich? Was bin ich für ein Stein? Manchmal sehe ich mich eher als so ein kleiner, grauer, glatter Stein. Nicht im Haus Gottes, aber in einem Bachbett. Okay? So kommen wir uns ja manchmal eher vor. Nicht als so was Großes, super, sondern eher so klein und bescheiden. Der große Steinblock im Tempel Gottes, der hat seinen Platz, seine Aufgabe und gehört zum Haus Gottes. Und jetzt noch was zum Nachdenken. Es war ein kleiner, glatter Stein aus einem Bachbett, der Goliath zu Fall brachte. Versteht ihr? Es geht nicht darum, wo ist mein großartiger Platz? Wo ist mein Platz? Das Fazit ist einfach, lasse ich mich gebrauchen und dort gebrauchen, wo Gott mich braucht. Sei es einen Platz auszufüllen oder einem Bösewicht eine zu verpassen. Jetzt kommt was Schönes, aber Schwieriges. Was wir sind? Wir sind eine heilige, königliche Priesterschaft. Wer kann damit was anfangen? Das ist ein bisschen altbacker, ich weiß. Manche gebrauchen diesen Titel, da wird es einem auch schwindelig. Aber es ist ein ganz wichtiger Zuspruch in unserer Zeit. Wir sind eine heilige, königliche Priesterschaft. Worum geht's? Ich habe ein super Beispiel gefunden im Hiob. Ups, was kommt jetzt? Hiob 1. Seine Söhne pflegten Gastmähler, ich würde sagen Party, in ihren Häusern zu halten. Wenn sie Geburtstag hatten, dann luden sie auch ihre drei Schwestern ein, um mit ihnen zu essen und zu trinken. Da war live, da war Party, da war es schön. Und immer wenn die Tage des Gastmahls vorbei waren, ließ Hiob seine Kinder holen und heiligte sie. Dann stand er früh am Morgen auf, brachte Gott für jeden von ihnen ein Brandopfer. Er sagte nämlich, vielleicht haben meine Kinder gesündigt und sich in ihrem Herzen von Gott losgesagt. So machte es Gott, so macht es Hiob jedes Mal. Wow, das ist das Bild. Ich sage es ganz ehrlich, wenn es im Miteinander mit den Kindern schwierig wird, oder vielleicht auch ist, bevor ihr eine heiße Diskussion beginnt, nehmt euch ein Beispiel an Hiob. Geht zuerst zu Gott und schüttet euer Herz bei Gott aus und tut es für eure Kinder. Aber kommen wir drauf. Was heißt es, eine heilige, königliche Priesterschaft? Ein Priester. Katholisch sind wir nicht, können wir wenig mit anfangen. Was bedeutet das? Wer durfte im Tempel ins Heiligste eintreten? Einer von der Straße? Konnte jeder x-beliebige kommen? Wer durfte an den Altar Gottes treten? Wer war das? Wer konnte die Aufgabe erfüllen, mit Gott zu reden, um Weisung, um Orientierung zu bekommen? Das waren die Priester. Und jetzt kommt hier Petrus her und sagt, liebe Leute, es seid ihr. Ihr habt freien Zugang zum Altar Gottes, weil ihr Priester seid. Ihr dürft hinzutreten. Ja, wie kommt's? Ganz einfach, ihr seid heilig. Ihr seid ausgesondert worden. Ihr seid herausgenommen worden. Gott spricht es euch zu. Ihr dürft das tun. Und dann auch noch königlich. Königlich. Was willst du denn damit sagen, Petrus? Wir haben leider keine Monarchie mehr, bloß nur die Burg, wo ab und zu mal der Chef seine Fahne hochhält. Das ist ja okay, aber königlich, was bedeutet das? Müssen wir nach England rüberschauen zur Queen? Ja, da ist wow, die Queen. Wow, don't touch. Es gab ja einen Präsidenten kürzlich, der hat es wieder gemacht, aber bei der Queen ist don't touch, nicht anfassen. Kein Klaps auf die Schulter, nichts. Nein, erst wenn die Queen dir die Hand reicht, dann. Hallo, wow. Aber warum beschreibt Petrus das so? Ihr seid eine Priesterschaft, heilig, ausgesondert und königlich mit einer Würde. Ganz einfach, um dem Ankläger, dem Teufel, das Maul zu stopfen. Ganz trocken gesagt, um dem Ankläger, dem Teufel, das Maul zu stopfen. Wenn ihr Zweifel habt, kann ich, so wie ich bin, überhaupt mit Gott reden, zu ihm kommen mit meinem Anliegen, was immer euch beschäftigt. Wenn diese Frage auftritt, dann habt ihr schon diese Uraltfrage im Ohr, sollte Gott gesagt haben. Versteht ihr das? Der Zuspruch, den Petrus ihr uns gibt, ist ganz klar. Leute, lasst es euch nicht rauben. Ihr habt einen freien Zugang zum Thron Gottes. Ihr seid würdig, hinzuzutreten mit allem, was kommt, was euch bewegt und beschäftigt. Das lasst es euch nicht nehmen. Um was zu tun? Ja, jetzt wird es wieder so komisch. Geistliche Opfer darzubringen. geistliche Opfer. Die haben es früher einfach gehabt. Bring ein Schaf, bring ein Ochs. Das war doch was zum Greifen. Zack, das war erledigt. Jetzt geistliche Opfer. Ich habe ein paar Anstöße. Geistliche Opfer. Ähnlich wie der Hiob. Der hat zwar mit Opfer gemacht, aber das Wichtigere war Gebet. Gebet und Anbetung. Das ist ein geistliches Opfer Gott gegenüber. Ja, aber mir ist gerade nicht danach. Try it, versuch's. Der Psalmist 42 sagt, lobe den Herrn meine Seele, denn ich werde ihm noch danken. Was drückt er damit aus? Mir geht's gerade so dreckig, ich schaff's nicht, Danke zu sagen. Ich werd's mal nur machen, aber lobe den Herrn meine Seele, ich werde dir noch danken. Psalmen sind ehrlich, die sagen, wie es einem geht. Er kann's gerade nicht, aber sagt, lobe den Herrn meine Seele, ich werde ihm noch danken. Wow, das sind geistliche Opfer. Ein geistliches Opfer, lebt dein Leben so, dass du die, die Gott liebst, nicht verachtest. Ist ein geistliches Opfer, das kostet uns was. Unsere Geschwister manchmal nicht zu verachten, weil manchmal kommt schon was hoch in unserem Herzen. Und dann sagen, nein, Herr, du liebst den Bruder, du liebst die Schwester und ich liebe sie genauso. Es fällt mir zwar schwer, aber das mache ich. Da bin ich von Herzen bei dir. Geistliche Opfer. Gute Taten vollbringen, damit Menschen die Güte Gottes sehen. Geistliches Opfer. Gott im Alltag zur Verfügung stehen. Und sei es am Arbeitsplatz, die größte Nervensäge trotz allem noch mit Respekt zu behandeln. Gott im Alltag zur Verfügung zu stehen, heißt auch am Arbeitsplatz der größten Nervensäge noch mit Respekt zu begegnen. Und ich weiß, wovon ich hier rede. Mehr sage ich da nicht. Was wir sind ein heiliges Volk, wir sind Gottes Volk. Von Gott geheiligt, von Gott ausgesondert. Bildet euch nichts drauf ein, aber nehmt es dankbar an und lebt darin. Wir gehören zu einem Volk. Wer bist du? Wo kommst du her? Wo gehörst du hin? Ich gehöre zum Volk Gottes. Eine Staatsbürgerschaft, die uns keiner nehmen kann. Ich selber bin ja kein Volk. Ich habe es auch nicht ausgesucht, in welches Volk ich reingeboren werde. Wer von Neuem geboren wird, wird hineingeboren in das Volk Gottes. So wie als ich geboren wurde, wurde ich geboren in Schwabenland, ein Deutscher, unter preußischer Flagge. So ist es halt, wenn man in Biesinger groß wird. Haben wir es auch nicht ausgesucht, aber es ist so. Merkt ihr, was wir sind? War ich das bewusst? Und darum mussten wir nicht kämpfen. Darum müssen wir nicht ringen. Das ist da. Das ist da, weil Gott es in unser Leben hineingibt. Was haben wir? Wir haben vernünftige, unverfälschte Milch. Milch, damit wir groß und stark werden. So ist doch, oder? Und damit wir heranwachsen, feste Nahrung zu uns nehmen und anderen das Brot brechen können. Darum geht's. Und Milch oder Brot, es ist immer das Gleiche, es ist das Wort Gottes, es ist die Bibel. Diese unverfälschte Milch, das Wort Gottes, das wir unseren geistlichen, inneren Menschen damit füttern. Wir haben hier in Deutschland den Luxus, dass wir Bibel öffentlich kaufen und öffentlich lesen können. Das ist ein Luxus, den haben wir noch. Meine Frage, haben wir auch noch das Verlangen danach, in der Bibel zu lesen? Herr, dein Wort, die edle Gabe, sie steht bei mir in meinem Regale. Und jeden Samstag wird sie abgestaubt, gell? Ist gut. Mir hat mal jemand gesagt, Bibellesen haben meine Probleme. Warum? Ich habe sie schon mehrmals durchgelesen. Ich kenne alle Geschichten. Okay, habe gedacht, das ist ein Punkt. Man kennt die Geschichten, also warum nochmal lesen? Bringt doch nichts. Und dann ist mir mein Freund eingefallen. Ist ein guter Freund. Mit dem treffe ich mich regelmäßig. Und wisst ihr was? Ich kenne alle seine Geschichten. Ich kenne all seine Geschichten. Aber denkt ihr, das ist mir langweilig oder zu blöd, ihn zu treffen? Ist mir wichtig, ihn zu treffen. Ist ein Freund, mit dem ich gern Zeit verbringe. Da habe ich gedacht, ja, auch wenn ich alle Geschichten aus der Bibel kenne, mich zusammenzusetzen mit meinem Freund, mit Gott und einfach drüber zu reden, was da steht. Jetzt brauche ich schon eure Hilfe, kurze Mitarbeit. Wer geht noch in Urlaub? Wer fährt noch fort? Okay, kleine Herausforderung. Wenn ihr in Urlaub geht, nehmt bitte eine Bibel mit und legt vorher fest, welches Buch ihr lesen wollt. Ich gebe euch jetzt eine Hilfestellung. Für die Kurzleser, also die wenig Zeit im Urlaub haben, aber trotzdem die Herausforderung annehmen. 2. Johannesbrief, 3. Johannesbrief, Judasbrief und Philemon. Einer von den vieren. Warum? Jeder hat nur ein Kapitel. Ist doch fair, oder? Also, hast du ein Buch gelesen im Urlaub? Ja, ganzes Buch. Super. Sagt er halt nicht welches. Für die, die mehr lesen wollen, Jesaja, 66 Kapitel und Hiob auch einiges. Oder natürlich die große Herausforderung, die Psalmen, 150. Wäre doch was. Vielleicht müsst ihr halt den Urlaub verlängern, tut euch auch gut. Aber nicht, damit das Programm abgehakt ist. Nicht, damit ich hab's gemacht. Sondern damit ihr euch zusammensetzt mit eurem Freund und da lest. Und auch mal sagt, du, ich verstehe es gerade nicht. Aber ich lese weiter, ich höre mir diese Geschichte nochmal an. Ich möchte Gemeinschaft mit dir. Und vielleicht macht es ja auch wieder Appetit. Wir haben einen Eckstein, einen Schlussstein, der alles zusammenhält. Wir haben das. Haben wir das? Ist Jesus unser Eckstein, unser Fundament? Ich darf das verbal aussprechen. Und ich möchte darauf hinweisen, in Liebe und wirklich von Herzen wird Jesus prüfen, ob Reden und Leben übereinstimmt. Herr, du bist der Fels, auf dem ich stehe. Okay, dann lassen wir mal ein bisschen Regen runterkommen. Mal sehen, ob du auf dem Fels stehst oder daneben. Keine Sorge, er hilft dir und er bringt dich zurecht. Aber lasst Jesus euren Eckstein sein. Ich komme da nachher nochmal drauf. Wir haben sein wunderbares Licht. Hier ist doch auch hell. Wir haben sein wunderbares Licht, auch in dunklen Stunden, nicht immer hell strahlende Sonne. Vielleicht mal wie eine Kerze beim Stromausfall. Aber manchmal ist es wirklich zappeduster im Leben. Und dann bitte ich euch, Psalm 139 in Erinnerung zu bringen. Und spräche ich, Finsternis breche über mich herein und Nacht sei das Licht um mich her, so wäre auch die Finsternis nicht finster für dich und die Nacht wäre Licht wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Im Petrusbrief heißt, damit ihr verkündet die Wohltaten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Es geht hier um die Gemeinschaft mit Gott, in die innige Gemeinschaft mit Gott, der sagt, komm heraus aus deiner dunklen Ecke, komm in mein Licht. Denn auch wenn du dich in deiner dunklen Ecke versteckst oder die Dunkelheit über dich hereinbricht, ob Licht oder Finsternis, ich bin dein Gott, der dich sieht. Ich sehe dich. Gott lädt dich ein zu einer ganz innigen Gemeinschaft. Das haben wir. Die Einladung Gottes, komm in die Gemeinschaft mit mir, wenn ich das will. Gott zerrt niemand zu sich. Er lädt ein. Jetzt könnte ich ja fast schon Amen sagen, gell? Dann wären wir fertig. Ich habe bloß was ausgelassen. Ich habe eine Sache in dem Abschnitt ausgelassen. Im Griechischen heißt es Skandalon. Den Skandalon habe ich ausgelassen. Was ist ein Skandalon? Petrus umschreibt es als Stein des Anstoßes. Skandalon, das ist so ein Holz. Ein Stellholz in einer Falle. Mit dem Stellholz wird die Falle scharf gemacht. Und wenn dann einer vorbeiläuft und kommt dann dieses Stellholz, schnapp, Falle zu. Jesus ist der Skandalon. Jesus ist dieses Stellholz. Jesus ist der, bei dem es Schnapp macht. Oder wie Petrus es hier schreibt, Jesus ist der Stein des Anstoßes. Barfuß durch den Garten schon gelaufen, das Jahr, ganz klar, war ja auch heiß genug. Und schon Stein erwischt, ja, habe ich auch schon. Ich war barfuß unterwegs, großer Zehen, einmal drauf, super. Stein des Anstoßes, das tut weh. Jesus ist der Knackpunkt, an dem sich die Menschen stoßen und aufreiben. Er ist der, wo es dann irgendwie komisch wird manchmal. In Lukas, und das hat Petrus sicherlich aus dem Munde Jesu gehört, sagt er, Jesus aber blickte sie an und sprach, was bedeutet denn dieses Schriftwort, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Jeder, der auf diesen Stein fällt, wird zerschellen. Auf wen aber der Stein fällt, den wird er zermalmen. Und Petrus greift dieses Zitat auf, bindet es in diesen Abschnitt ein und macht das Bild transparenter. Denn in der Schrift wird festgehalten, siehe, ich setze auf Zion einen Auserwählten, einen kostbaren Eckstein. Wer auf ihn vertraut, wird nicht bloßgestellt werden, wer an ihn glaubt. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für jene aber, die nicht glauben, gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist ein Eckstein geworden. Ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie nehmen Anstoß, weil sie nicht auf das Wort hören. Wer auf Gott in Jesus vertraut, der kennt Jesus als Eckstein, als soliden Stein, auf dem man das Leben bauen kann, im Leben und im Sterben. Wenn wir diese Welt verlassen, werden wir vor die Herrlichkeit Gottes treten. Und wir werden Rechenschaft ablegen müssen. Wer auf diesen Fels vertraut, der wird nicht bloßgestellt. Der muss sich nicht schämen. Der wird vor Gott bestehen können. Weil wir, wie es am Ende von diesem Abschnitt ja heißt, ihr, die ihr einst kein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid, die ihr einst keine Barmherzigkeit erlangt habt, jetzt aber habt ihr Barmherzigkeit erlangt. Wir vertrauen auf Gott, weil wir Barmherzigkeit erfahren haben. Es ist aber die Frage, was ist mit den anderen, die sich da an Jesus stoßen? Wenn einer zu dir sagt, ja, so blutig hätte es doch gar nicht zugehen müssen. Also Gott hätte es doch anders regeln können. Da hätte es doch sicherlich noch eine Möglichkeit gegeben. Dann hätte es eine andere Möglichkeit gegeben. Genau. Aber wenn es keine andere Möglichkeit gab oder gibt, dann ist es halt dieser Skandal. Dann ist es dieser Skandalon am Kreuz. Und jetzt? Wir können Leute nur einladen. Einladen, weil wir selber die Barmherzigkeit erlangt haben. Wer kann mit Barmherzigkeit was anfangen? Mit dem tollen Begriff. Ich versuche es zu erklären. Ich brauche aber drei Worte dazu aus der Bibel. Das erste heißt Gerechtigkeit, dann kommt Barmherzigkeit, dann kommt Gnade. Um Barmherzigkeit zu verstehen, was wir in unserem Leben empfangen haben, müssen wir verstehen, was Gerechtigkeit ist. Was ist Gerechtigkeit? Das muss gerecht zugehen. Gerechtigkeit ist, wenn wir bekommen, was wir verdient haben. Oh, das ist Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist, wenn wir bekommen, was wir verdient haben. Und die Bibel ist ganz klar. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist keiner, der gerecht ist. Auch nicht einer. In einem Gebot schuldig, so seid ihr des ganzen Gesetzes schuldig. What? Das ist Gerechtigkeit? Das ist Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist, wenn wir bekommen, was wir verdient haben. Und Gott ist gerecht. Ja, und jetzt? Ewald, machen wir nicht Angst, gell? Da können wir Angst kriegen. Es kommt Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist, wenn wir nicht bekommen, was wir verdient haben. Wenn die Sachlage klar ist, wenn das Urteil eindeutig ist und es nicht ausgesprochen wird, wenn wenn Barmherzigkeit geübt wird. Ich hoffe, das hat jeder von euch so erfahren, zu wissen, vor dem allmächtigen Gott bin ich schuldig, aber in seiner Barmherzigkeit kann ich gehen. Gott lässt mich gehen. Aber wohin? Und deshalb brauchen wir das dritte Wort Gnade. Warum brauchen wir Gnade? Gnade ist, wenn wir bekommen, was wir nicht verdient haben. Eine Heimat, ein Zuhause, eine offene Tür. Versteht ihr das? Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt in Christus Jesus, gibt uns Barmherzigkeit, dass wir nicht bekommen, was wir verdient haben. Und über die Gnade bekommen wir, dass wir nicht bekommen, was wir verdient haben. In der Gnade bekommen wir, was wir nicht verdient haben. Wenn ihr diese Barmherzigkeit erfahren habt in eurem Leben, wenn euch das bewusst ist, dann gibt es eine Riesenmöglichkeit, Menschen um uns herum zu Gott einzuladen. Ihre ganz barmherzige Art, ihre ganz offenherzige Art, ihnen zu zeigen, guck mal, ich habe das so erlebt. Und ich wünsche jedem einen dankbaren Blick für den Alltag. Als Gottes Kinder, die wissen, dass Gott uns den Rücken frei hält durch seine Barmherzigkeit, die wir erfahren haben. Und lasst uns diese Barmherzigkeit bitte weitergeben, weil wir wissen, was wir sind und was wir haben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Wir haben eine Zeit der Stille für persönliches Gebet. Ich schließe das ab mit dem Gebet und dem Vaterunser.